Super. Herzlichen Dank. Genau, und das Super, das habe ich auch noch vererbt an meinen Sohn. Der sagt auch immer Super, so wie viele genau. So ist es. Wir haben bei uns am Bodenseehof, das ist ja eine englischsprachige Bibelschule, die zu den Fackelträgern gehört. Das ist so eine weltweite Bewegung. Wurde mal von einem britischen Offizier nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, der gegen die Truppen Nazi-Deutschlands gekämpft hat. Und er sagte, das Beste, was man den deutschen Jugendlichen tun kann, ist, dass sie die Botschaft der Versöhnung hören dürfen. Und die Botschaft der Verwandlung der Herzen. Und jetzt nicht eine politische Umerziehung genießen dürfen oder müssen, sondern tatsächlich eine Umerziehung ihrer Herzen erleben können. Und da begann er dann einfach, hat ein Freizeitzentrum in England gestartet, ein Freizeitzentrum in Deutschland. Es liegt bei Koblenz. Koblenz. Und da hat er dann begonnen, einfach junge Deutsche einzuladen nach England auf Versöhnungsfreizeiten. Und manche davon, die haben das erlebt, dass Jesus Christus lebt, lebendig ist, Plan für unser Leben hat. Und daraus hat sich dann eine Bewegung entwickelt, die ist jetzt weltweit in 24 Ländern, Indien, in Costa Rica, Neuseeland, Japan and so on. Einfach nur so ein bisschen kurz, damit ihr noch ein bisschen Background habt von dem, was man tun. Wenn ich das vielleicht manchmal sage, dann versteht ihr das auch ein bisschen besser. Durch das bin ich auch eingeladen worden nach Indien, um dort an der Bibelschule zu sprechen. Das liegt in Nordindien, diese Schule. Der die Schule leitet, der war ein Hindu, der kam aus einer ziemlich hohen Kaste in Indien und kam zum Glauben an Jesus durch verschiedene Umstände und hat durch seinen Glauben an Jesus alles verloren, was ihm jemals gehörte, sein ganzes Erbe, seine Familie, weil seine Familie ihn verstoßen hat. Menschen haben versucht, ihn zu töten, weil er dann vogelfrei erklärt wurde in Indien, als jemand, der das alles verlassen hat. Und der ging dann später in ein anderes Land, hat dort die Bibel studiert und ging zurück in sein eigenes Land und sagte, dieses Land braucht tatsächlich die Botschaft von Jesus. Und so ging er zurück und hat dann in dem Land eine Schule begonnen. Und da kommen junge Leute aus den Bergen, das am Fuß vom Himalaya, ist ganz interessant. Junge Leute, die oft gar nicht lesen und schreiben können, die es dann erst lernen. Junge Leute, die eigentlich ihre eigene Stammessprache sprechen und es braucht jemanden, der diese Sprache übersetzt. Und die kommen, weil sie Interesse haben, was hat die Bibel wirklich zu sagen über mein Leben? Und das fand ich so interessant. Also, wisst ihr, wenn man in so einem Land ist, wo man Menschen trifft, die das noch nie gehört haben, noch nie. Aber die kommen und fragen sich, ist das Buch der Christen tatsächlich aussagestark? Und das hat mich selbst eigentlich demütig getroffen, als ich dann diese jungen Menschen sah und mit ihnen gesprochen habe und fragte dann, was sind denn eure Zukunftsaussichten jetzt? Wenn ihr dann wirklich, wenn das für euch Wahrheit geworden ist und ihr geht zurück in eure Stämme und sagten sie, unsere einzige Aussicht ist, dass wir eines Tages wirklich dort sind, von dem die Bibel sagt, dass wir hinkommen und es ist die Herrlichkeit Gottes. Und das möchten wir verbreiten in unseren Gebirgsregionen, nicht die westliche Kultur verbreiten, auch nicht die amerikanische Kultur, sondern einfach nur die Liebe Gottes. Und das ist ja oft so eine Gefahr auch, denke ich, bei dem, was wir denken von Mission oder Christianisierung, ist ja tatsächlich oft missbraucht worden, dass man Kultur an den Leuten übergestülpt hat. Aber das, anstatt das Leben von Jesus weiterzugeben. Und ich war da bei einem Abendessen eingeladen, da waren viele hochgestellte Persönlichkeiten aus diesem Bundesstaat zugegen. Und als das Abendessen beendet wurde, hatte der Polizeipräsident von diesem Bundesstaat hat das Abendessen offiziell beendet. Und es ist ein Hindu und er stand auf und sagte, das habe ich überhaupt nicht erwartet, hat niemand erwartet, es war sichtbar in den Augen der Leute. Und der Mann steht auf und sagt, meine Damen und Herren, hat er natürlich auf Englisch gesagt, und meine Damen und Herren, wenn ich die ganzen Entwicklungen auf diesem Planeten Erde so betrachte, auch in unserem eigenen Land, dann frage ich mich, ob Jesus Christus nicht doch recht hatte mit seinen Worten über die letzten Tage dieser Erde, die geschrieben sind in der Bibel. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Dass es ein Mann sagt, der sich damit eigentlich total outet in seiner Gesellschaft. Und das hat mich echt bewegt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Wir haben da manchmal vielleicht jetzt sagen, gut, die Christen, die haben schon ziemlich einfache Antworten. Aber ich habe das, gerade hat man es ein bisschen besprochen, wisst ihr, das Böse in der Welt, das bringt mich selbst manchmal zu diesem Punkt, wo ich frage, Gott, warum? Warum ist es so? Warum kommt eine junge Frau aus Südamerika zurück und hat nur eigentlich nur Gutes im Sinn gehabt? Die wollte dort sein und wollte jungen Menschen, die keine Chance haben, jemals im Leben einen Fuß vor einen anderen wirklich zu setzen, helfen, lesen und schreiben zu lernen. Und die junge Frau bekommt Schmerzen in der Hüfte, kommt nach Deutschland zurück und da wird festgestellt, dass sie einen Tumor hat in der Hüfte und dass es ziemlich schlecht aussieht. Kommt aus einer Familie, die nichts Böses im Schilde führt. Eine Familie, die den Gott der Christen ehrt und preist. Und dann liegt die junge Frau im Krankenbett und keiner weiß, schon gar nicht die Ärzte, ob das jemals überhaupt wieder wird. Die Prognosen stehen gar nicht gut. Und dann frage ich mich auch, Gott, warum ist es so? Warum ist es so, dass eine junge Frau, die von ihrer Mutter zur Arbeit gefahren wird oder ihre Mutter zur Arbeit fährt und auf dem Nachhauseweg kommt ein junger 18-Jähriger, der am ersten Tag einen Führerschein hat, großes Auto vom Papa und fährt ihr frontal rein, weil er einen Lastwagen überholt, überschätzt sich total und die junge Frau ist sofort tot. Und die Eltern sitzen am Tisch, als ich sie besucht habe und da liegt noch das Strickzeug von der jungen Frau, liegt alles noch auf dem Tisch, wie wenn sie gleich wiederkommt. Und die Eltern, ganz einfache Menschen, irgendwo aus der ehemaligen Sowjetunion und sitzen vor mir und haben wirklich alles verloren, was sie hatten im Leben. Und die Mama schaut mich an und sagt, Heinz, ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Du hast schon viel erlebt mit Gott. Warum ist es so, dass eine alte Frau aus ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommt, nur um ihre Tochter zu besuchen in Deutschland und ihr Gefäß im Kopf platzt und sie dann schwere Schmerzen hat und dann bekommt sie noch Wasser auf der Lunge und lebt hier und sagt, eigentlich, Herr Spindler, habe ich nie was Gutes gehabt im Leben. Ich erzähle Ihnen immer meine Geschichte. Ich war die einzige Christin noch in dem Dorf übrig, in dem wir lebten. Alles andere waren Atheisten. Die haben sie auch gerühmt, dass sie richtige Stalinisten sind. Und dann wurde mir die Schaufel in die Hand gegeben, wenn ein Toter zu begraben war. Und dann habe ich das getan. Und manchmal haben mir die Finger geblutet, weil es im Winter der Boden gefroren war. Und ich musste das einfach machen. Und dann lag ich da, stand ich in dem Grab. Es war eine junge, alte, zierliche Frau. Und damals war sie jung und zierlich. Und die wollte einfach nur leben, die wollte niemandem was Böses tun. Und die hat 5 Kinder gehabt und dann musste die 6 Kinder ihre Schwester versorgen, die verschleppt wurde und der Mann der Schwester verschleppt wurde. Und dann sagt die Frau, und dann habe ich manchmal die Leichen so über mich reingezogen ins Grab. Und das war mein Leben. Und dann kam ich raus aus diesem Land und ich habe nie was Gutes gehabt. Und das habe ich der Frau sofort geglaubt, Leute, sofort, kein Kaufhof. Kein Supermarkt, nichts, keine ordentliche medizinische Versorgung, nichts. Sie konnte noch nicht mal dafür, dass er das glaubt, was er glaubt. Weil es war einfach so in ihrem Herzen so fest drin. Und dann steht die Frau vor mir und sagt mit weinenden Augen, war 78 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, er war der Heiland, Herr Spindler. Der hat mich nie verlassen. Nie. Und dann könnte man glauben, dann stand ich vor der alten Frau, ich, der so ein bisschen Theologie studiert hat, ein bisschen dies und ein bisschen jenes, und ich habe gemerkt, ich verstehe vom Leben eigentlich gar nichts. Und so kam ich mir vor. Da war ich so Mitte 30 und ich dachte, du verstehst vom Leben gar nichts. Weil das, was für dich Leben ausmacht, Heinz, das ist irgendwas anders als das, was für die Frau wirklich Leben ausmacht. Und es sind so die Erlebnisse, mit denen ich starten wollte heute Abend. Wisst ihr nicht, um eure Aufmerksamkeit jetzt da irgendwie zu erhaschen, sondern es sind die Dinge, die mich selbst bewegen. Und die mir dann manchmal auch so wehtun, wenn ich eine Beerdigung halten muss oder neben dem Krankenbett stehe von jemandem, der stirbt. Und du wünschtest dir, du könntest den Menschen retten, du könntest ihn rausziehen, du könntest irgendwas machen. Du stehst neben dem Krankenbett, so wie es mir ging, von dem Familienvater, der im Koma lag, und die Mama, die sagt zu mir im Gang: Heinz, ich halte das nicht mehr aus. Die Tochter war schwer krebskrank gewesen, wurde wunderbar geheilt. Und dann kam der Papa, kam irgendeine Viruserkrankung, und dann fiel er ins Koma, und die Mama steht im Gang und sagt: Ich halte das nicht mehr aus, Heinz. Ich schreie zu Gott. Ich schreie zu Gott. Aber es scheint, dass er mich nicht hört. Ich habe es doch nur gut gemeint. Und wir wollten doch nichts Böses. Wisst ihr, und das bewegt mich, genau so. Genau so. Und dann kommt in mir auch die Frage hoch: Warum? Warum ist es so? Und klar, von der Bibel her weiß ich die Antworten. Oder beziehungsweise weiß ich sie nicht. Die Tatsache ist ja, dass wir eigentlich kaum Antworten haben. Weil die Bibel mal sagt oder auch zum Ausdruck bringt, dass Gott spricht: Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Also wenn es da einen Gott gibt, so drückt es dann die Bibel aus, wenn es den gibt, dann ist der anders als wir, dann denkt er nicht so wie wir, dann ist er in einer anderen Sphäre. Dann können wir das nicht fassen mit unseren Händen und mit unserem Verstand. Und das macht es so schwierig und problematisch für uns. Wenn es Sachen gibt, die wir nicht fassen können, von denen wir sagen müssen, da haben wir keine Antworten. Nicht die letztgültige Antwort. Wir haben eine Hoffnung, aber wir haben keine Antwort darauf, dass es so ist, wie es ist. Und es bewegt uns in dieser Welt, dass wir das sehen in Afghanistan, in Irak, in Deutschland und. Bewegt uns. Und wir fragen: Warum ist es so? Warum ist es böse in dieser Welt? Und manche, wisst ihr, das ist so, fragen auch zu Recht: Ihr Christen, sagt ihr immer, ist ein Gott der Liebe? Und warum ist dann das Böse in dieser Welt? Und ich habe versucht, und ich will gern mit euch hinterher darüber noch sprechen. Und ich lade euch jetzt schon ein, wirklich hinterher noch darüber zu reden. Und wenn es jemandem zu einfach war, diese Erklärungsversuche, dann sagt es mir hinterher. Ihr könnt mich nicht verletzen, außer ihr sagt es mir mit Glasscherben oder mit irgendwas anderem, okay? Aber ich hebe meine Blätter wieder auf, damit ich meine Versuche wieder finde. Okay? Aber jetzt fällt mein Blistex auch noch raus. Und ich habe immer so trockene Lippen. Aber dann möchte ich gern noch mit euch drüber sprechen. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe das selbst erlebt, wie das ist, dass jemand versucht, Antworten zu geben, und dann stehe ich auf und gehe raus. Und eigentlich bin ich ihm unfair gegenüber oder ihr unfair gegenüber gewesen, weil ich dann mit anderen darüber geredet habe, über die dummen Antworten, über das lockere, leichte. Und wenn hätte ich es ihm doch gesagt oder hätte ich ihm oder ihr die Chance gegeben, das vielleicht nochmal klarer zu erklären. Wow, super, danke. Wie heißt du? Sebastian. Okay, klasse. Wie unser Patensohn, Sebastian. Dir gehört der Dank. Super. Aber das ist es, wisst ihr, also da lade ich euch ein. Das bitte ich euch. Und einfach bitte ich euch, versuchen einfach diese Gedanken ein bisschen mitzutragen. Ihr müsst ja nicht ertragen, aber mal mitzutragen, diese Zeit, die wir miteinander haben, weil es ein wichtiges Thema ist. Gibt es das Böse? Ich spreche deswegen drüber. Wir wurden eingeladen, mit unseren Studenten am Bodenseehof in der evangelischen lutherischen Kirche Konfirmandenarbeit zu beginnen. Keine Jugendarbeit, so fast das typische Bild, vielleicht nicht für Heidelberg, aber für woanders. 4000 Mitglieder, manche von Pfarrern, nicht ich, aber manche von Pfarrern, haben wir schon gesagt, sind alles nur Karteileichen. Hab nicht ich gesagt, sagen sie selbst. Und davon gehen 20 Leute, 50 Leute in die Kirche. Keine Jugendarbeit, nichts. Wir wurden eingeladen, da eine Jugendarbeit zu beginnen. Wir haben uns hingesetzt, ein kleines Gespräch geführt mit dem theologischen Leiter dieser Gemeinde, seines Zeichens Pfarrer. Und er sagte zu mir: Herr Spindler, sprechen Sie aber bloß nicht über den Teufel, weil den gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung aus Persien. Okay? Den gibt es nämlich überhaupt nicht. Das Böse gibt es auch nicht. Jeder Mensch hat einen guten Kern. Das Interessante ist, dass es so ist, dass jede Lebensphilosophie, egal was es auch immer für eine Philosophie ist, sich der Realität des Bösen stellen muss. Und es ist einfach eine Realität des Bösen in dieser Welt. Und das ist, heißt, dass wir die Last haben, den Ursprung des Bösen irgendwie erklären zu müssen. Und es ist nicht nur ein urchristliches Problem, weil manche sagen, ja, ihr Christen, ihr habt nämlich auch keine Antworten. Dann frage ich jemanden anderen, hast du eine Antwort? Hast du eine Antwort, wenn doch der Mensch so gut ist? Der Mensch ist doch so gut. Richtig gut. Und lässt den anderen auf der Straße einfach links liegen. Der Mensch ist doch so gut und macht auf Kosten der anderen seinen Gewinn und entlässt eben dann 1000 Mitarbeiter, 5000 Mitarbeiter. Aber ist doch gut, der Mensch. Eigentlich ist der Mensch in sich doch gut. Oder? Die Umstände prägen uns. Jemand sagte nicht, Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Umstände offenbaren, wer du bist. Nicht, dass die Umstände dich prägen. Natürlich hat unsere Gesellschaft auch eine prägende Form auf sich, klar. Aber letztendlich die Umstände, in denen wir leben und wie wir damit umgehen, die offenbaren eigentlich, wer wir wirklich sind. Ich mache das dran fest an einem Mann, den ich traf im Gefängnis. Ich war nur kurz drin, 2 Stunden, er ein paar Jahre. Und der Mann guckt mich an und wir haben ein bisschen gesprochen und er sagt, was er gearbeitet hat, war ein hochdotierter Immobilienmakler. Und er schaut mich an und sagt, Herr Spindler, ich hätte nie gedacht, dass ich hier bin. Eines Tages hätte ich nie gedacht. Aber innerhalb von einem Jahr ist meine Frau an Krebs gestorben und unser Sohn auf der Straße beim Spielen einfach überfahren worden und war tot. Und irgendwie, sagt er, bin ich schon so mit Ethik und Moral aufgewachsen, sollst nicht lügen und. Aber in dem Augenblick, sagt, ist bei mir irgendwie die Sicherung durchgebrannt und ich dachte mir, jetzt lebst du aber. Wenn es dir immer so schlecht geht, jetzt sollen es die anderen auch mal spüren. Und dann irgendwann kam es so weit, dass er entdeckt wurde, was er gemacht hat, und dafür kam er ins Gefängnis. Und als er im Gefängnis war, hat er festgestellt, ich habe mir den Luxus erlaubt, Gott den Rücken zu kehren. So sagte er das, der Mann. Ja? Und hier im Gefängnis habe ich festgestellt, dass ich gar nicht das Recht dazu hatte. Und hier im Gefängnis habe ich festgestellt, dass Sohn Gott trotzdem mich liebt. Und dann hat er sich ein bisschen umgeguckt und das fand ich auch noch so, manchmal ist ja Gott auch so humorvoll fast in so extreme Situationen und schaut sich so um und sagt, aber wissen Sie, die Leute hier sind gar nicht mein Klientel. Dachte ich mir, da wird kaum jemand so ein Haus kaufen. Gell? Aber so die Umstände, er sagt, eigentlich die Umstände, die haben, in denen ich lebte, die haben plötzlich offenbart, wer ich eigentlich wirklich bin. Auf was ich mein Leben baue. Ich baue mein Leben, sagte der Mann. Ich baue es, dass es gut läuft, das Leben. Dass es wirklich funktioniert. Dass nichts schief läuft. Aber wenn was schief läuft, dann nehme ich mir das Recht raus, anderen zu helfen, dass ihr Leben auch schief läuft. Also wir kommen nicht drum herum. Jemand sagte sich, oder jemand sagte mal, so muss sich denn jede philosophische Theorie irgendwie damit auseinandersetzen. Mit dem Bösen. Ist nicht nur ein christliches Problem. Und das möchte ich auch schon mal festhalten heute Abend. Ja, ist nicht nur ein christliches Problem. Jede Philosophie, jede Religion, jede Ideologie hat dieses Problem. Manche sagen, du hast halt ein schlechtes Karma. Manche sagen, du hast eine unglückliche Sternenkonstellation gehabt, als du geboren wurdest. Und. Das Zweite, wie kann man das Böse beschreiben? Sind alles nur kurze Sachen, klar. Da müssten wir Tage, Wochen, Jahre drüber sprechen. Das ist mir klar auch. Aber wie kann man das Böse beschreiben? Das habe ich bei jemandem rausgenommen, der heißt C.S. Lewis, ist ein christlicher Denker und Schreiber, der hat die Bücher Narnia, die Narnia-Bücher rausgebracht. Da gab es so einen großen Kinofilm. Letztes Jahr, glaube ich, Weihnachten war der dran gewesen. Und der sagte, das Böse ist das verdorbene Gute. Es muss zuerst etwas Gutes geben, ehe es verdorben werden kann. Das Böse ist ein Schmarotzer des Guten, ein Parasit des Guten. Hängt einfach nur so dran. Es gab was Gutes und das Böse ist ein Schmarotzer davon. Und das Dritte, hat Gott das Böse erschaffen? Das ist auch so eine Frage, die uns bewegt, bewegt mich auch. Ganz ehrlich, und ich sage euch jetzt ganz offen, ich bin mit dieser Frage noch nicht fertig. Aber im Augenblick hat man eine Antwort, die ist die, die mir im Augenblick am meisten einleuchtet, die mein Herz auch darüber ruhig macht. Ganz, ganz offen möchte ich euch das sagen, ne, dass da vorne jemand steht, der könnt euch, ich könnte noch viele Bücher lesen, wisst ihr, und letztendlich hast du diese letzten Antworten oft nicht. Und jemand sagte drüber, Gott ist der Erschaffer des Erschaffers der Sünde. Und die Bibel sagt, nicht einschlafen, sagt die Bibel auch. Und wenn, nicht schnarchen. Okay? Aber die Bibel sagt, dass Gott alles geschaffen hat. Er hat die Engelswelten geschaffen. Die Bibel spricht darüber auch, dass es einen Engel gibt, den Engel des Lichts, so wie er später genannt wird vom Apostel Paulus, den Teufel, den Satan, den Diabolos, den Durcheinanderbringer, von dem Jesus Christus sagte, er ist der Vater der Lüge und er ist ein Mörder. Er ist der Durcheinanderbringer, er möchte die Menschen betrügen und belügen. Und das sehen wir ganz am Anfang der Bibel und deswegen kommen wir als Christen nicht drum herum um das Buch der Christen. Und das fand ich interessant und deswegen stehe ich hier mit dem mutigen Herzen jetzt, weil es ein Hindu sogar sagte. Der hat mir das eigentlich fast untermauert, was ich mich gar nicht mehr in Deutschland offen zu sagen traue. Wenn das jemand im Fernsehen in Deutschland sagen würde, würden die Leute sagen, wo kommt denn der her aus dem Mittelalter? Und der Mann war ein hochgelehrter, philosophisch ausgebildeter Mann aus Indien. Und der sagt sowas. Und da dachte ich, dann kannst du doch eigentlich frohen Mutes auch auf dein Wort wieder zurückgreifen, auf die Bibel. Und die Bibel berichtet ganz am Anfang, so wie wir hier hörten, Gott hat geschaffen, Mensch. Und er hat all die Engelswesen geschaffen, er hat all das Unsichtbare geschaffen. Und der Mensch, Adam und Eva, die durften in dieser Welt Gottes, durften die einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Die durften sich wohlfühlen mit Gott, die durften nächste Gemeinschaft pflegen, Vertrauen, Liebe, keine Scham, kein Gefühl der Schuld, keine Angst, keine Krankheit, kein Zittern, kein Mord und Totschlag. Und Gott sagt, ich gebe euch in diesen Garten, in dem ich euch reinstelle, stelle ich zwei Bäume noch rein. Das ist ein Baum des Lebens und ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Heute sagen wir so landläufig, im Schwabenländle sagt man es halt gerne, es waren Äpfel. Ne? Die Schwaben sind so stolz auf ihre Äpfel. Aber das steht gar nicht dort. Und ihr dürft von jedem Baum essen, ihr hättet sogar von dem Baum des Lebens essen können, aber ihr dürft nicht von dem Baum des Guten und des Bösen essen. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Das heißt, dann seid ihr getrennt, dann leidet ihr unter Trennung. Da geht was kaputt. Und dann kam die Schlange, sagt die Bibel. In Hebräisch ist alles noch ein bisschen dann komplizierter. Aber machen wir es in unserem einfachen Denken, so wie wir es haben im Kopf oft, dann kam dieses Wesen. Und dieses Wesen in der Form, dieses diabolische, dieses durcheinanderbringende Wesen spricht zu Adam und Eva, Leute, schaut euch das mal an, ist doch alles klasse. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von dieser Frucht essen? Kann doch nicht sein, wenn es ein Gott der Liebe ist. Soll ich euch was sagen? Gott hat Angst. Er denkt, wenn er davon isst, dann werdet ihr so sein wie er. Und irgendwie ist er eifersüchtig vielleicht auch. Und das will er nicht. Und es möchte euch vergällen, er möchte euch eigentlich das Beste vorenthalten. Und dann schaut die Eva so auf den Baum und sagt, eigentlich ist es ja gut davon zu essen. Und dann nimmt sie eine Frucht und gibt sie den Adam und die essen und plötzlich ist die tragischste Passage fast in der Bibel mit. Plötzlich haben sie erkannt, dass sie nackt sind. Sie haben, das waren sie vorher auch schon, aber sie mussten sich nicht schämen und plötzlich haben sie sich geschämt. Vorher waren keine gierigen Gedanken. Vorher gab es nicht diese gierige Lust, diese zerstörerische Lust auch, diese jagende Lust, die brennt in deinen Gebeinen und du kannst nicht widerstehen. So wie manche sagen auch, nicht bloß die Leute von der Straße, sondern Leute in Führungsetagen von Firmen, denen ihre Computers abgeholt werden von irgendwelchen Kriminalpolizisten, weil Kinderpornos drauf sind und sie irgendwie involviert sind in diese ganzen Arbeit. Plötzlich konnte ich der Sache nicht mehr widerstehen. Ich war plötzlich gefangen da drin. Weil es plötzlich hochkam. Und es ist die Geschichte der Menschheit. So beschreibt es wenigstens die Bibel. Und dann war der Mensch getrennt von Gott und musste diese vertraute Beziehung aufgeben. Es war seine Entscheidung gewesen. Aber Gott sagt ganz am Anfang schon, ich werde dafür sorgen, dass diese Beziehung wieder in Ordnung kommt. Dafür sorge ich. Und dann kamen die ersten Opfer und dann kam der erste Mord und Totschlag und alles, plötzlich ging es drunter und drüber in dieser Welt. So beschreibt es die Bibel. Wir können sagen, es ist ziemlich einfach, aber wenn ich diese Welt heute anschaue, ihr Lieben, dann muss ich sagen, interessant, dass das alles geschrieben steht. Kann man dazu stehen, wie man möchte. Man kann auch versuchen, es wegzudiskutieren und sagen, ja, das sind alles Mythen, aber diese Mythen werden plötzlich Wahrheit. Diese alten Geschichten, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat, die werden plötzlich Wahrheit und die holen uns ein. Also so weit kann es gar nicht weg sein, was da in der Bibel steht. Gott ist der Erschaffer des Erschaffers der Sünde, doch er kann nicht der Erschaffer der Sünde des Bösen sein. Denn Sünde oder das Böse ist das Ergebnis der Auflehnung gegen Gott. Kann sich Gott gegen sich selbst auflehnen? Kann sich Gott gegen sich selbst auflehnen? Also der Mann sagt, Gott kann sich nicht gegen sich selbst auflehnen. Und sagt auch die Bibel, klar, Gott kann sich nicht gegen sich selbst auflehnen. Aber was er geschaffen hat, setze ich unter den vierten Punkt, warum kann Gott nicht Menschen erschaffen, die nichts Böses tun? Weil Gottes Macht, wenn es ihn gibt, besteht darin, alles zu tun, was in sich möglich ist und nicht was unmöglich ist. Wir haben oft, ihr kennt diese Frage, oder vielleicht kennt ihr sie nicht, aber manche stellen diese Frage, ne, wenn Gott doch allmächtig ist, warum kann er keinen Stein schaffen, der so groß ist, dass Gott ihn nicht selbst heben kann? Weil Gott nichts Widersinniges tut. Nichts wider den Sinn. Ist widersinnig, ist ein widersinniger Gedanke eigentlich. Wer würde das von uns machen? Und die Schrift stellt uns Gott vor, die Bibel stellt uns Gott vor als jemand, der nichts Widersinniges tut, der nichts wider seinen Sinn tut. Und wenn es Gott gibt, wenn, dann ist es für ihn kein Problem, diese Welt geschaffen zu haben, wie sie ist. Gibt es ein Buch? Es haben 50 Naturwissenschaftler zusammengestellt, dieses Buch. Die haben sich in Australien getroffen und die sprachen darüber, über das Für und Wider der Schöpfung. Und die sagten, wenn es Gott gibt, ist es kein Problem, die Welt so geschaffen zu haben, wie es die Bibel uns sagt. Es waren keine Christen. Also wenn es Gott gibt, allein diesen Gedanken zu denken, wenn es diesen allmächtigen Gott wirklich gibt. Und selbst ein allmächtiger Gott kann nicht tun, was logisch unmöglich ist. Und wisst ihr, wenn es einen Gott gibt, der Liebe und Freiheit in sich vereint, der kann nicht Menschen schaffen dann, wenn es so ist, die gebunden sind. Dann muss er ihnen auch Freiheit lassen. Freiheit, dies oder jenes zu wählen. Wenn es so ist. Ich weiß, es sind alles kurze Antworten. nicht bloß, sind eigentlich gar keine Antworten sind. Gedanken, vielleicht wird es für jemanden eine Antwort. Aber wenn es so ist, wenn es ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Freiheit, dann kann er keine Menschen schaffen, die er herumdiktiert wie Marionetten. Dann muss er ihnen die Freiheit lassen, zu wählen. Und ich als Vater weiß, was das bedeutet. Wisst ihr, dass wenn man seine Kinder erzieht und du möchtest nicht, dass er genau die gleichen Fehler tun, wie du getan hast. Sehr oft, dass Eltern so ihre eigenen Wünsche in die Kinder hinein projizieren. Manche prügeln sie richtig rein. Gott sei Dank, haben wir nicht gemacht. Aber das ist dann so eine Sache, aber du willst deine Kinder bewahren davon. Und manchmal habe ich schon erlebt, das führt fast zu einem Weg, dass du deine Kinder unfrei aufwachsen lässt. Also kann ich für mich selbst sagen, ich muss schon zu meinem Sohn mal sagen, es tut mir echt leid, dass ich fast unfrei habe aufwachsen lassen. Ich wollte dich vor allem bewahren. Und es führt zu Unfreiheit. Und er muss selbst seine Erfahrungen machen. Und er braucht einen Papa, der nicht ständig sagt, hör auf, und ihn auf die Finger haut. Nee, der ihn vielleicht einmal sagt, hör auf, oder zweimal. Aber der braucht einen Papa, der zu Hause wartet und der Sohn weiß, und wenn ich wirklich auf meine Nase falle, dann kann ich aufstehen und nach Hause gehen. Und es sitzt niemand, der mir ständig Vorhaltungen macht, sondern es sitzt jemand, der mich im Empfang nimmt, der mich liebt, der mir das versucht zu verstehen zu geben, dass er mich liebt. Und das ist das Bild, das die Bibel über Gott malt. Warum stoppt Gott das Böse nicht? Und jemand sagte mal, warum sollte Gott, oder wie viel Böses sollte er denn Stopp sagen? Zu wie viel? Würden wir noch leben, wenn Gott die bösen Gedanken in uns, die wir über Gott und andere denken, sofort bestrafen würde? Ihr Lieben. Im Stalinismus kamen tagtäglich 46.000 Menschen ums Leben, 70 Jahre lang. 46.000 Menschen. Und ein Manager, Horst Buchholz heißt er, hat in einem Buch geschrieben, Die Macht des Geldes. Und da schrieb er, der Raubtierkapitalismus bringt tagtäglich 100.000 Menschen um. Menschen, die auf unsere Kosten irgendwo billig produzieren, damit wir hier noch billiger leben können. Und es geht so widersinnig dahin, Leute, dass in Indien, in Südindien, ganze Familien in Marmorsteinbrüche ziehen und dort die Männer diese Grabsteine herausschneiden, die wir in Deutschland und in Europa billig kaufen. Und diese Männer dort, die haben keine Staubschutzmasken, die sterben in einem Alter, durchschnittlich 35 Jahre alt, und die Frauen haben keine andere Wahl, als sich zu prostituieren hinterher und ihre Kinder vielleicht noch. Aber wir leben billig. Das in der Indian Times steht, Fabrik zusammengefallen, 200 Mitarbeiter einfach gestorben, Fabrik wurde billig gebaut, billig, billig, billiger, und darin wurden T-Shirts für Europa produziert. Billig, billig, billiger. Raubtierkapitalismus. Aber wir wollen, hat nichts mit Politik zu tun, hat einfach was mit unserem menschlichen Herz zu tun. Und Jesus Christus sagte, ihr Lieben, Jesus Christus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord. Es kommt von innen raus. Das ist, was der Prophet Jeremia vorher mal sagte, das Menschenherz ist so krank. In Jeremia Kapitel 17. Das Menschenherz ist so krank, Gott. Und daraus, aus diesem kranken Herzen, kommt es hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und das sagt der Herr Jesus Christus. Und ich sage das jetzt einfach so, weil ich das glauben darf. Dass er das nicht gesagt hat, um uns Menschen zu vernichten, sondern um eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, Leute, so sieht's aus. So sieht's wirklich aus. Das kommt aus einem Herzen hervor, vielleicht jetzt nicht alles auf einmal, aber bei jedem ist ein bisschen was drin. Und wenn es kein Mord und Unzucht ist, dann ist es Hochmut oder Neid, der dich auffrisst, und Lästerung über den Prof, über den, Lästerung. Und dann machen wir Menschen kaputt mit Worten. Und wir können diese Zunge, ist interessant, steht in der Bibel, im Buch Jakobus, und er sagt, diese Zunge, die ist wie, die setzt alles in Brand. Mit dieser Lästerung. Ein alter Herzog sagte mal zu einer Frau, die war bekannt als so ein Lästermäulchen. Sagte ich, lade sie ein, gehen sie mal runter auf den Marktplatz, kaufen sich eine Gans, und bis sie wieder hier sind, rupfen sie die Gans, dass die Gans ganz gerupft ist. Und als die Frau beim Herzog war, hat sie diese Gans dort gehabt, und dann sagte der Herzog, und jetzt gehen sie zurück und sammeln alle diese Federn wieder ein. Und die Frau sagt, das ist ja unmöglich. Und der Herzog sagt, und genauso ist es unmöglich, all diese Worte, die sie in Lästerung ständig sagen, wieder zurückzuholen. Diese Worte treffen, ihr kennt es, wir kennen es alle, wie diese Worte treffen. Und deswegen, wisst ihr, ist es auch so schwierig, in solchen Ländern zum Beispiel wie Afghanistan und überhaupt wirklich Frieden zu schaffen, weil da gibt es noch die Blutrache, und das können wir uns gar nicht denken, was da los ist. So schwierig. Und es kommt aus dem Herzen hervor, sagt da Jesus, weil das drin ist. Gott schaut dein Herz an und sagt, es ist krank. Jetzt bist du beim Arzt, und der Arzt sagt, es ist so. Und du kannst sagen, oh nee, das glaube ich nicht.